Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Himmelswelten in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, in dem Christus, das, was in den Himmeln, das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit.
Das ist, wie schon gesagt, der Einstieg in den Epheserbrief. Die Verse 1 und 2 heben wir uns für morgen auf und die Einleitung ebenso. Und wir beginnen bei Vers 3. Und das, was wir gerade gehört haben, was Michael vorgelesen hat, das ist im original griechischen Text ein einziger Satz. William Barclay, der Ausleger, nennt ihn den längsten oder einen der längsten Psalmen im Neuen Testament, von der Form her eigentlich ein Lobpreispsalm. Und das sind, ich weiß nicht, ob ihr es noch so im Ohr habt, ganz gewaltige Aussagen, die da gemacht werden von Paulus. Das ist so wie eine Bühne, wo die großen, gewaltigen Heilswahrheiten dargestellt werden und Paulus zieht so den Vorhang auf und dann gehen so nach und nach die Scheinwerfer an. Spot 1, erwählt vor Grundlegung der Welt und dann unsere Erlösung in Christus. Ich stelle mir eine Szene vor, dem römischen Sklavenmarkt. Und dann geht es weiter, spricht von unserer Erbschaft, von dem, was uns in der Zukunft erwarten wird im Himmel, die Herrlichkeit bei Christus. Also ganz gewaltige Heilswahrheiten, der Heilsplan, der hier so in kompakter Form zusammengefasst wird und dann auch im Einzelnen entfaltet wird. Reich beschenkt, so könnte man diesen Abschnitt überschreiben, reich beschenkt mit geistlichem Segen. Und mein Wunsch heute Morgen ist es, dass wir begreifen, was wir in ihm, in Christus haben, wie sehr wir mit geistlichem Segen, mit himmlischem Reichtum sozusagen beschenkt sind. Als Christen sollten wir einerseits natürlich nicht entrückt und weltfremd leben, aber auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir als Christen auch den Durchblick in die Realitäten der unsichtbaren Welt und hin zu dem Reichtum, den Blick für den Reichtum, den wir haben in der unsichtbaren Realität. Schätze, die wir haben als Christen. Und ich hoffe, dass auch jeder von euch so in dieser Freizeit ein Stück weit aus der Wirklichkeit des Alltags herausgehoben wird und mit dem inneren Auge einen Blick in die unsichtbare Wirklichkeit werfen darf, in die geistlichen Realitäten bei dem Herrn. Man hat den Epheserbrief auch die Alpen des Neuen Testaments genannt, weil er uns auffordert, Stufe für Stufe höher zu steigen, bis zu einem Punkt, der dann als höchstmöglicher Punkt zu erreichen ist, nämlich die Gegenwart Gottes. Oder ein anderer Ausleger hat diesen Brief den Paulusbrief des dritten Himmels genannt. Und das wünsche ich mir auch, dass wir in diesem Sinne wie Paulus so ein wenig entrückt werden, bei aller Bodenhaftung, die dabei natürlich nicht verloren gehen darf. Immer wieder taucht in diesem Text, den wir gelesen haben, eine dreifache Gliederung auf. Es ist hier eine dreifache Segnung schon in Vers 3 angesprochen, dass wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen, dass wir gesegnet sind im Himmel, dass wir gesegnet sind in ihm. Dann finden wir auch in diesem Text drei Zeitangaben. Die eine Zeit betrifft die Vorzeit sozusagen, die äußerste Vergangenheit vor Grundlegung der Welt. Dann die Zeit jetzt, wo wir die Erlösung erleben, und dann die Zukunft, unsere Erbschaft. Dann finden wir auch drei Zweckangaben, die sind jedes Mal so ähnlich. In Vers 6 lesen wir zum Lob seiner herrlichen Gnade, in Vers 12, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, und nochmal in Vers 14, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist so die Zielrichtung, die Perspektive, Lob Gottes, Anbetung, seine Herrlichkeit. Und dann finden wir auch eine dreifache Gliederung, in dem hier die Rede ist einmal von dem Vater. Er hat uns gesegnet, dann sind wir gesegnet in dem Sohn, und dann sind wir gesegnet auch durch den Geist Gottes und dadurch, dass er uns versiegelt hat und dass er uns eine Anzahlung gegeben hat. Und deshalb auch eine dreifache Gliederung für meine Predigt heute Morgen. Ich habe drei Stichworte, die jeweils eine dieser vielen, vielen Segnungen beinhaltet. Das erste Stichwort wird sein Erwählung. Das ist schon geschehen vor Grundlegung der Welt. Wir werden das gleich etwas näher erläutern. Durch den Vater. Das zweite Stichwort ist Erlösung durch den Sohn. Und das dritte Stichwort wird sein Erbschaft. Zunächst mal, wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Also jedes Mal, wenn ich das lese, dann finde ich das einfach überwältigend stark, sozusagen dieser Gedanke, dass ich erwählt bin vor Grundlegung der Welt. Also es gibt irgendwie ein Gefühl der Sicherheit. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser Gedanke der Erwählung immer auch unter Christen und auch unter Theologen Gegenstand gewesen von Diskrepanzen und Diskussionen und Dissertationen, und das ist nicht so ganz einfach gewesen. Eines kann man auf jeden Fall sagen, jemand, der nicht an die Erwählung glaubt, der wird mit Sicherheit nicht Calvinist sein. Ich kann noch ein bisschen mehr über die Erwählung sagen. Ich werde auch gleich die Problematik, die damit zusammenhängt, ein klein wenig aufgreifen und darauf eingehen. Aber zunächst mal drei Aussagen, die unser Text hier macht. Er nennt nämlich das Wie, das Wann und das Wozu der Erwählung. Zunächst mal Wie. Das heißt hier, wir sind erwählt in ihm, in Christus. Das ist ja so, dass Gott uns nicht einfach so als Christen erwählen konnte, weil da eine Barriere ist zwischen uns und Gott. Die Bibel nennt das Sünde. Das trennt uns von Gott. Deshalb konnte Gott uns nicht einfach so erwählen, sondern er konnte uns nur erwählen in Christus, von dem es dann auch heißt, im 1. Petrusbrief, dass er erwählt war von Gott vor Grundlegung der Welt. Er war nämlich erwählt, sein Leben als Opfer zu geben, als Lösegeld für uns zu bezahlen. Nur deshalb konnte Gott auch uns erwählen. Ich werde auf diesen Lösegeld-Aspekt noch einmal gleich eingehen. Dann wird hier gesagt, auch wann er uns erwählt hat. Ich habe das schon genannt, vor Grundlegung der Welt. Das heißt, lange bevor wir uns für ihn entscheiden konnten, hat er sich für uns entschieden. Wir reden als evangelikale Christen viel von der Entscheidung, fordern dazu auf, und ist auch richtig so und ist auch gut so. Aber dieser eine Aspekt wird manchmal außer Acht gelassen. Gott hat sich für uns entschieden, und zwar lange bevor wir uns für ihn entschieden haben, lange bevor wir überhaupt geboren waren, bevor die Welt überhaupt geschaffen war. Ich habe manchmal gedacht, also ist auch gut so, wenn er länger gewartet hätte, und hätte er sich vielleicht nochmal anders überlegt in meinem Fall. Vers 6, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Gnade hat auch immer mit Gott zu tun, nicht mit uns. Er hat uns erwählt, nicht aufgrund von irgendetwas, was wir getan haben oder was wir sind, sondern allein aufgrund seiner Entscheidung. Wir sehen in Korinth beispielsweise, wo Paulus den Korinthern sagt, guckt euch mal in euren Reihen. Da sind nicht viele so, die etwas gelten in dieser Welt, sondern das ist das Nichtige, das, was in der Welt nichts gilt, das hat Gott oftmals gerade erwählt. Also auch ein ganz faszinierender Gedanke. Und dann schließlich wird auch noch gesagt, wozu wir erwählt sind, nämlich dass wir heilig und untadelig vor ihm sind. Also einmal positiv, einmal eher negativ ausgedrückt, was wir sein sollen. Heilig zu sein bedeutet, abgesondert zu sein für Gott, ihm zu gehören, etwas zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ein wichtiger Gedanke hier, Heiligkeit ist nicht die Grundlage, die Voraussetzung unserer Erwählung. Das heißt, wir sind nicht erwählt, weil wir so gut sind, weil wir so heilig sind, sondern Heiligkeit ist das Ziel unserer Erwählung, der Zweck unserer Erwählung. Und nun noch ein paar Gedanken so zu diesen Fragen, die sich irgendwie doch daraus ergeben für uns. Wenn Gott einige erwählt, ist dann der menschliche Wille ausgeschaltet? oder können wir dann gar nichts dafür, wenn wir verurteilt werden, weil er uns halt in diesem Fall ja nicht erwählt hat? Oder wie passen diese göttliche Souveränität auf der einen Seite zusammen mit der menschlichen Verantwortung, die wir ja auch finden in der Bibel? Fragen, die im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder heiß und leidenschaftlich diskutiert wurden und diskutiert werden. Ich denke, wir können vieles nicht so verstehen. Letzte Woche habe ich irgendwo ein Zitat gelesen von Albert Einstein. Ich krieg's nicht mehr so wörtlich zusammen. Also etwa sinngemäß hat er gesagt, falls es einen Gott gibt, oder falls es einen Schöpfer gibt, dann war es sicherlich nicht sein Hauptinteresse, dafür zu sorgen, dass wir alles verstehen. Wenn das sogar ein Genie wie Albert Einstein sagt, ich denke mal, das gilt nicht nur so für den naturwissenschaftlichen Bereich, sondern auch für den geistlichen Bereich. Ist es so, dass wir nicht alles verstehen können. Bestimmte Dinge, die können wir als begrenzte Menschen nicht denken, nicht zusammenbringen. Und so meine ich, gilt das auch mit dieser Wahrheit der Erwählung, die wir in der Bibel finden. Allerdings glaube ich, ist es wichtig, dass wir festhalten, dass wir eben beides in der Bibel finden. Einerseits die Souveränität Gottes und andererseits die Verantwortung des Menschen. Gottes Souveränität, er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, war seine Entscheidung, sein Wille. Und doch haben wir eine Verantwortung als Menschen. Wir sind aufgefordert, uns zu entscheiden. Wir werden immer wieder in der Bibel angesprochen und aufgefordert, umzukehren, Buße zu tun. Selbst als Christen, in der Offenbarung lesen wir davon. Nur wir bringen halt beides nicht zusammen. Wir können das nicht so denken. Und für uns ist es oft so, dass das eine das andere ausschließt. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an unserer westlichen, systematisch geprägten Denkweise, analytisch geprägten Denkweise, das hebräische Denken beispielsweise oder das nicht-westliche Denken in anderen Kulturen ist oft mehr ganzheitlich. Da kann man anscheinend widersprüchliche Wahrheiten oft einfach nebeneinander stehen lassen, ohne dass man damit so besondere Probleme hat. Aber das nur so nebenbei. Ich denke, wir tun gut daran, dass wir es einfach uns mal aufheben für die Ewigkeit. Da werden wir diese beiden Dinge zusammenbringen. Vielleicht eine Illustration noch dazu, ist sicherlich manchen bekannt, finde ich persönlich eigentlich hilfreich, wenn wir uns vorstellen, da ist so ein breiter Weg. Die Bibel spricht ja auch von dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Und da sind viele Menschen, die auf diesem Weg gehen, in ihr eigenes Verderben. Und dann geht da so ein schmaler Weg ab und eine schmale Tür. Und da ist ein Schild drauf, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und es sind ein paar Leute, die rufen und die laden ein, Leute von diesem breiten Weg, der in die Verdammnis führt, abzubringen. Diesen schmalen Weg, durch diese schmale Tür zu gehen, durch die schmale Pforte. Leute, die rufen und die sagen, komm, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst, kostenlos. Und einige lassen sich einladen und verlassen diesen breiten Weg und gehen den schmalen Weg und gehen durch die schmale Tür, wo dieses Schild vorne drauf steht, kommet her zu mir. Und sie gehen durch und die Tür fällt hinter ihnen zu und sie drehen sich um und auf der Rückseite dieser Tür steht das Schild, erwählt vor Grundlegung der Welt. Etwas, was sie nicht gewusst hätten, wenn sie nicht durch diese Tür gegangen wären. Also sozusagen ist auch dieser Gedanke der Erwählung ein Familiengeheimnis, das den Christen vorbehalten ist. Und wir können mit Nichtchristen auch darüber gar nicht diskutieren. Also Erwählung, ein Geheimnis, das uns nicht ins Grübeln oder Theologisieren, sondern zu Lob und Anbetung führen soll. Das ist auch, was Paulus hier tut. Vers 3 oder die Verse, die wir gelesen haben, dann auch am Ende des dritten Kapitels und auch im Römerbrief, Kapitel 11, nachdem er über die Erwählung Israels schreibt, da kommt er dann anschließend zum Lobpreis und zur Anbetung Gottes. Ein Ausleger sagte mal, dieser Lobpreis hier sei von Paulus in einem Zustand kontrollierter Ekstase geschrieben. Das gefällt mir eigentlich, diese Art der Ekstase kontrolliert. Also diese Anbetung, die sollten wir dem Streiten über die Lehre der Erwählung vorziehen. Ich möchte diesen Punkt abschließen mit einem Gebet von Dwight L. Moody, dieser bekannte Erweckungsprediger, der die Sache auf seine Weise gelöst hat. Er betete, Lord, save the elect and then elect some more. Also, Herr, errette die Erwählten und dann erwähle noch ein paar mehr. Das erste Stichwort, Erwählung. Das zweite Stichwort, was wir hier finden in dem Text, Erlösung. Wir sind reich beschenkt durch den Sohn. In ihm haben wir die Erlösung, Gegenwart. Das Wort lösen steckt da drin und das ist auch tatsächlich das Bild, das dahinter steht. Der Begriff war allgemein gebräuchlich, wenn von der Befreiung von Sklaven oder Kriegsgefangenen gesprochen wurde. Also wenn man so jemanden freikaufte, dann löste man ihn von seinen Ketten, man erlöste ihn. Es gab im Römischen Reich, habe ich gelesen, 60 Millionen Sklaven, die oft so wie ein Möbelstück ihren Besitzer wechselten. Aber es war auch möglich, dass jemand einen Sklaven kaufte und ihn dann freiließ. Und das genau hat Jesus getan. Dann ist von der Vergebung der Sünden die Rede. Und das ist eine gute Frage, wie man mit Sünden umgeht. Es gab mal eine Pressemeldung vor einiger Zeit, da hat jemand in Amerika ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Das nannte er Disposable Guilt Bags, also Einweg-Schuldbeutel. Dieses Set bestand aus 10 normalen braunen Beuteln. Ich weiß nicht, ob die so groß waren wie die. Sicherlich stand da auch nicht Marktkauf drauf, aber waren eine Notiz auf diesen Schuldbeuteln aufgebracht und da stand die Bedienungsanleitung drauf. Und die Bedienungsanleitung ging folgendermaßen: Setzen Sie den Beutel sicher auf Ihren Mund. Mit dieser großen Tüte ist das ein bisschen schwierig. Also so etwa. Ich probiere das gleich mal aus. Holen Sie tief Luft. Ich hole gleich nochmal Luft, also zum Reden. Blasen Sie alle Schuld heraus. Also. Naja. Noch jemand ist noch blasen. Gut. Blasen Sie alle Schuld heraus und werfen Sie den Beutel anschließend sofort in den Müll. Also diese Pressemeldung besagt, dass innerhalb kurzer Zeit 2500 dieser Sets verkauft wurden zum Preis von umgerechnet 5 D-Mark. Und es wäre doch schön, wenn man die persönliche Schuld so leicht entsorgen könnte, dass man das dann einfach in den Müll wirft. Aber erstens geht das so billig nicht. Und zweitens geht das so überhaupt nicht. Wie soll man mit der Schuld umgehen? Ignorieren, übertünchen? Also ich habe manchmal so Wohnungen gesehen von Leuten, die ich besucht habe, katastrophal. Die haben also den Müll irgendwann nicht mehr entsorgt. Ich erinnere mich an ein älteres Ehepaar. Da war alles voll. Also selbst Essensreste und so weiter. Irgendwann, man kann das zwar verstecken eine Zeit lang und dann das Bett oder so schieben. Aber irgendwann fängt es an zu stinken. Dann kann man vielleicht Deodorant sprühen. Aber das löst ja das Problem nicht. Auch in unserem Leben nicht. Wenn sich da Müll angesammelt hat. Schuld, Sünde. Irgendwann fängt es an zu stinken, auch im geistlichen Bereich. Jesus hat diese Sache entsorgt, die Schuld. Beiseite geschafft. Durch sein Blut, heißt es hier. Im Hebräischen wurde Blut verstanden als Blutvergießen, also im Sinne eines gewaltsamen Todes. Und genau das ist hier auch gemeint. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz den Preis bezahlt, um uns aus der Sklaverei zu befreien, aus der Sklaverei freizukaufen, aus der Sklaverei der Sünde, aus der Sklaverei des Todes, aus der Sklaverei des Gesetzes, aus der Sklaverei dieser Welt. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist Erlösung. Der erste Gedanke, das erste Geschenk, die erste Segnung, über die wir gesprochen haben, war die Erwählung. Das zweite Geschenk durch den Sohn, durch Jesus Christus, die Erlösung. Und nun noch ein drittes Geschenk, wir sind auch reich beschenkt, durch die Erbschaft, die wir bekommen. Es hat mit dem Geist zu tun. Von ihm heißt es hier, dass er dafür die Anzahlung ist. Ephesus war damals für Kleinasien das, was heute für Deutschland Frankfurt ist. Finanzstadt, Börsen, Banken und so weiter. Börse gab es damals vielleicht noch nicht, aber sowas wie eine Bank. Der Tempel der Diana, über den werden wir wahrscheinlich noch sprechen irgendwann die Tage auch. Ich habe auch ein Bild davon auf Folie, wo der rekonstruiert wurde. Dieser Tempel der Diana war nicht nur ein Zentrum des Götzendienstes in der damaligen Welt in Kleinasien, sondern war auch ein Finanzzentrum. Und die Leute in Ephesus, an die Paulus geschrieben hat, konnten sicherlich damit etwas anfangen, wenn Paulus von Reichtum sprach, und nun sprach er ja von himmlischen Reichtümern und von dem Erbe, von dem wir bereits die Anzahlung haben, nämlich durch den Heiligen Geist. Das ist eines der beiden Symbole, die hier genannt werden in dem Text. Das andere Symbol ist das des Siegels. Das bedeutet, dass es sich um eine abgeschlossene Transaktion handelt. Ein Siegel wird aufgedrückt und damit sind die Eigentumsrechte geklärt. Das ist auch ein Zeichen von Sicherheit und Schutz und auch Echtheit. Darüber möchte ich jetzt nicht so weiter nachdenken, sondern über diesen zweiten Gedanken, nämlich den der Anzahlung. Bei Luther hier steht in Vers 14, dass er das Unterpfand unseres Erbes ist. Bei Pfand oder Unterpfand, da denkt man an Pfand, das gibt man und bekommt es dann wieder. So wie ihr jetzt einen Schlüssel, für den Schlüssel, den ihr bekommen könnt, Pfand abgeben müsst und holt euch den dann wieder. Das ist eigentlich ein bisschen irreführend, weil das ist so mit dem Heiligen Geist nicht, dass er uns dann wieder genommen wird von Gott. Sondern wir haben den Heiligen Geist als Anzahlung. Damals war es so, dass durch diese Anzahlung ein Rechtsanspruch begründet wurde, also ein rechtmäßiger Vertrag zustande kam, der dann den Zahlenden diese Anzahlung zu weiteren Leistungen verpflichtet hat. Gott hat uns durch den Heiligen Geist diese Anzahlung gegeben und hat sich damit auch verpflichtet, uns eines Tages mehr zu geben. Das Erbe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich träume manchmal so ein bisschen. Eigentlich von der Erbschaft nicht so sehr, weil meine Verwandten da sind eigentlich nicht so in der Lage, dass sie mir irgendwas vererben könnten. Sonst würde ich da vielleicht auch manchmal drüber nachdenken und mir ausmalen, wie das dann sein wird, wenn ich irgendwas erbe, viel Geld oder ein Haus oder was auch immer. Aber manchmal träume ich trotzdem und denke so, naja, irgendwie so Lotterie gewinnen. Ich spiele zwar kein Lotto, aber irgendwie so mal Preis ausschreiben gibt's ja manchmal hier und da. Wenn du da eine Million gewinnst, halbe wird auch reichen. Das wäre ja eine feine Sache, was man mit dem Geld da alles machen könnte. Meine Frau, die war neulich zur Kur, Müttergenesungskur da oben in Bad Zwischenahn. Da war ein Casino in der Nähe und da sind die dann mal ins Casino gegangen. Also sie hat da nichts ausgegeben. Leider vielleicht. Ja. Sie sind dann nur so zusammen hingegangen und sie hat mir dann erzählt, dass sie so ein bisschen geführt wurden und jemand sagte da, einer vor einiger Zeit, der hat für 3,50 Mark hat er da irgendwie halt diese Chips gekauft und für diese 3,50 Mark hat er irgendwie so einen einarmigen Banditen, da hat er 4,5 Millionen Mark rausgeholt. Habe ich auch zu ihr gesagt, hast du nicht 3,50 Mark dabei gehabt? Oder so 10 Mark hätte ich schon mal so investiert. Na gut, aber ist nichts draus geworden. Aber das ist doch schön, wenn wir uns mal vorstellen, so irgendwie Reichtum. Ich habe die Geschichte schon hier und da mal erzählt, aber ich finde die auch interessant. Hat sich offensichtlich auch tatsächlich so zugetragen von einem gewissen Mr. Jack Wurm. 1949 ging er entlang des Strandes von San Francisco und stolperte sozusagen über eine Flasche, die vor seinen Füßen landete. Quasi so eine Flaschenpost, da war ein Zettel drin. Er holt den Zettel raus und liest, es handelte sich dabei um das Testament einer gewissen Daisy Singer Alexander, Erbin des Singer-Nähmaschinen-Vermögens. Und auf diesem Notiz stand, ich übersetze das mal, ich überlasse mein gesamtes Vermögen der glücklichen Person, die diese Flasche findet, und meinem Rechtsanwalt Barry Cohen zu gleichen Anteilen. Es wurde dann festgestellt, also durch die Gerichte, dass es tatsächlich eine authentische, echte Notiz war von dieser Frau Singer, die 12 Jahre vorher diese Flasche in die Themse in London geworfen hat und diese Flasche dann ihren Weg fand irgendwie über den großen Teich nach Amerika, nach San Francisco, wo diese Flasche direkt vor den Füßen dieses Jack Wurm landete. Dieser Zufall sozusagen brachte ihm 6 Millionen Dollar Bargeld ein und eine ganze Menge Singer-Nähmaschinen. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, wäre doch schön, wenn du derjenige gewesen wärst. Gut, die Nähmaschinen, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber 6 Millionen Dollar, das wäre doch eine feine Sache. Und doch ist unser himmlisches Erbe verglichen mit 6 Millionen Mark weitaus mehr. Also da sind 6 Millionen Mark geradezu lächerlich. Und manchmal sehen wir das nicht. Deshalb betet Paulus dann auch im Anschluss ab Vers 15 darum, dass die Epheser einen Blick dafür bekommen. wie groß die Segnungen sind. Es ist so wie mit, da habe ich letzte Woche so einen Witz gelesen. Ich weiß nicht, ob man Witze erzählen darf, aber kommt ein Ehepaar in den Himmel, alles sehr luxuriös. Dann werden sie von Petrus, wie das halt bei solchen Witzen so ist, Petrus taucht auf, werden sie von Petrus begrüßt in einer schneeweißen Villa, Traumvilla, direkt am Meer, Swimmingpool, Rolls-Royce steht vor der Tür. Petrus verabschiedet sich dann mit den Worten: Wenn Sie noch irgendeinen Wunsch haben, melden Sie sich einfach. Geht. Ehepaar steht in dem riesigen Wohnzimmer. Die Frau stößt den Mann in die Seite, sagt, bisschen ärgerlich: Mensch, ohne deine blöden Pillen hätten wir das Ganze schon 10 Jahre eher haben können. Wenn wir wüssten, wie herrlich unser Erbe ist, würden wir nicht so fixiert sein auf das Hier und Jetzt. Aber bitte jetzt, falls jemand irgendwelche Tabellen nicht während der Freizeit absetzen. Also wir persönlich haben keinerlei Aussicht auf irgendeine Erbschaft. Deshalb war damals auch für uns eigentlich lange Zeit der Gedanke an Haus bauen oder kaufen, das völlig absurd. Der Herr hat das so geschenkt, dass wir ganz ohne Eigenkapital da etwas geschenkt bekommen haben, sozusagen nicht geschenkt, müssen bezahlen, aber das ist schön. Aber verglichen mit all dem, was wir haben und was wir jemals auf dieser Welt erben könnten, das ist geradezu lächerlich im Vergleich zu dem, was auf uns wartet, das himmlische Erbe. Und das ist mein Wunsch für mich persönlich auch, dass uns oft der Blick dafür verstellt ist, durch die Probleme und durch so die Sorgen, die wir uns machen in dieser Welt, dass wir diesen Blick so ein bisschen frei bekommen und dass wir das klarer sehen. In früheren Zeiten war es so, wenn ein Haus verkauft wurde, dass der Verkäufer dem Eigentümer den Schlüssel übersandte und auch ein Büschel Stroh, das er vom Dach des Hauses zupfte. Das bedeutete, dass das Haus dann in den Besitz des Käufers übergegangen ist. Auch wir haben bereits den Schlüssel zu unserer Heimat im Himmel. Davon spricht die Bibel ja auch. Über die Wohnung, die Jesus uns bereitet. Und wir haben den Geist als Anzahlung. Und was wir jetzt vom Haus sehen, das ist nicht sehr viel. So ein Büschel Stroh vom Dach, das sagt nicht viel aus über das Haus. Aber wir dürfen wissen, dass wir ein herrliches Erbe zu erwarten haben. Wir haben durch den Heiligen Geist, der uns als Anzahlung gegeben ist, das Besitzrecht am Himmel erhalten, dass uns nicht mehr streitig gemacht werden kann. Und das ist eine dieser großartigen Segnungen, von denen wir hier lesen, von der Erwählung vor Grundlegung der Welt, der Vater uns erwählt, von der Erlösung, wir sind freigekauft, unsere Sünden sind vergeben, die Rechnung ist bezahlt, hat Jesus sehr viel gekostet, wir sind freigekauft, keine Sklaven mehr und wir haben in der Zukunft ein ganz fantastisches Erbe zu erwarten. Und ich komme zum Schluss und denke, als Fazit eigentlich kann man nur das tun, was Paulus hier tut, nämlich Gott loben und preisen. Gelobt sei Gott, so heißt es am Anfang in Vers 3. Die Grundbedeutung, eigentlich steckt das Wort segnen da drin. Man könnte auch übersetzen, gesegnet sei Gott. Und das bedeutet so viel wie Gutes sagen. Auch bezogen auf Gott Gutes sagen. Gott groß machen. Und das sollten wir angesichts dieser Wahrheiten tun. Ich schlage einfach mal vor, dass wir hatten zwar vorhin schon eine Gebetsgemeinschaft, ich will jetzt nicht ins Programm funken, aber vielleicht haben wir doch noch eine kurze Zeit, wo wir Gott loben und wo wir auch unseren Dank, unseren Lobpreis so mit Worten ausdrücken. Vielleicht eine kleine Runde so und dann werde ich dann das Amen sprechen.